Herzlich willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha069. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, gucke runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und frage mich, warum hat die Stadt so ein graues Image? Damit ist jetzt Schluss. Mit dem Podcast bringen wir Transparenz in die Hip-Hop-Szene, auf dass wir Synergieeffekte nutzen und in Zukunft alle wunderbar zusammenarbeiten. Viel Spaß damit.
Podcast Brudi. Podcast Brudi.
Podcast Brudi. So, meine Lieben, wir sind live. Podcast Brudi Nummer 3. Joscha069 am Apparat mit freundlicher Unterstützung. Ojo. Und die dritten Gäste, diesmal sind es zwei, motherfucking Jules, Jaden und Severin. Ich grüße euch.
Was geht ab?
Schön, euch da zu haben. Okay, wie geht es euch?
Thanks for having us. Alles cool, ey, bei dir?
Ja, hervorragend.
Alles super, dank dir.
Ja, du bist so gut gebräunt.
Yes, wie sir. Kommt's? Yes, Lord. Immer on the move, ey. Namibia war am Start, Producers on the Run, neues Drumkit am Start.
Nice. Mhm. Aha.
Yes, sir.
Werdet ihr so gütig und stellt euch in ein paar Sätzen kurz mal vor.
Ja, ich bin der Jules, Sounddesigner, Produzent aus Frankfurt oder im schönen Taunus niedergelassen. Ja, und wir machen Sounddesign, wir machen Drumkits, wir machen Samples. Wir sind im Sample-Game unterwegs.
Ja, ich bin Severin, auch Sounddesigner, Produzent, Beatproduzent. Wir sind schon eine Ecke länger zusammen unterwegs, so 6, 7, 8 Jahre
ja, sowas bestimmt, um den Dreh. Ja,
voll. Und auch so im Frankfurter Raum schon ein paar Kleinigkeiten vorher gemacht zusammen, aber
ja
jetzt eben der Main Shit mit dem Drum Sounds und so weiter.
Stark. Wie kommt man dazu, Sounddesigner zu werden?
Wie die Jungfrau zum Kind, würde ich sagen. Ja, eigentlich unverhofft. Also
ja, unverhofft kommt oft. Ich glaube, du kannst den ganzen Kram nicht planen. Eins kommt zum anderen so. Ja.
Aber seid ihr irgendwie mit dem Schlagzeug als Kind aufgewachsen oder habt ihr studiert oder wie seid ihr da? Wie waren eure ersten Berührungspunkte?
Beides so. Also das mit dem Schlagzeug trifft auf mich zu. Ich habe mit 8 angefangen Klavier zu spielen, mit 10 dann Drums. Das heißt, Musik war immer die ganze Zeit im Haus so. Also mein Dad spielt auch Gitarre, mein Bruder spielt Gitarre und so. Und dann irgendwann siehst du die ganzen Dr. Dre Sachen und denkst dir, what the fuck are they doing? Da habe ich immer die MPCs und die riesen SSL-Pulte in den Videos gesehen. Da dachte ich mir, fuck, was ist das? War Beat machen an der Reihe so.
Nice.
Ja, und dann immer weitergemacht. Selbst Drums gezockt, selbst Beats gemacht. Irgendwann gedacht so, fuck, ich muss den Shit irgendwie richtig machen. Mhm. Und dann bin ich zur SAE gegangen und habe da dieses Audio Engineering gemacht, war dann später noch in Berlin, habe einen Bachelor gemacht und von dort aus ging dann erst die richtige Reise los, so okay, jetzt mach mal was damit. So, und der kreative Drive war immer größer. Ich denke, du kannst da nicht das Studium machen und denken, du kriegst eine Festanstellung. Ich denke, das ist jedem klar, der in dieses Gebiet geht. Da geht es natürlich ganz klar um Eigeninitiative und eigenen Scheiß aufbauen. Und dann ging der richtige Hustle erst richtig los, ja.
Ja, bei mir, ich war schon immer halt auch als Kind stark Musik interessiert, aber so richtig los ging es irgendwie mit 12, wo ich dann so die ersten Turntables mir geholt habe, also eher über das,
ganz genau,
über die DJ-Schiene, wobei ich mich nie irgendwie als DJ bezeichnet hätte oder auch heute sagen würde, okay, ich war mal DJ. Das waren alles so die Anfänge. Ich habe dann darüber auch gemerkt, okay, Scratchen ist geil und so, aber irgendwie reicht mir das nicht, ich will eigene Beats machen. Und hab dann eben ja mit einem kleinen ersten eigenen Sampler so die ersten Beats gebaut und das dann vertieft mit dem ersten Laptop, mit Fruity Loops und mit Cubase VST 24 war es damals. So mit General MIDI Sounds irgendwie zweimal die gleiche Snare geladen, damit es lauter ist. So shit halt, bestimmt auch nochmal Music Maker vorher gehabt oder so, aber eher so diese weniger über so einen Band-Kontext oder Musiker-Kontext, obwohl ich auch mal Piano-Lessons hatte als Kind, aber eher so über die Technik-Schiene sozusagen, Computer und Sampler und Turntables so.
Okay.
Und dann auch SAE Frankfurt irgendwann und dadurch, dass damals konnte man den Bachelor nur in Berlin machen, dann auch zwangsläufig nach Berlin, um dann was Richtiges aus der Musik zu machen, sozusagen, wenigstens ein Bachelorstudium. Das dann auch halbwegs abgeschlossen und in der Zeit dann auch Jules kennengelernt. Und ja, wie er gesagt hat, so von daher ging es dann erst richtig los. So ein bisschen hat man das Ganze professionalisiert, weil man natürlich einen Haufen Geld für das Studium ausgegeben hat. Deswegen muss man es irgendwie danach ernst nehmen. So. Aber der Weg war noch ein langer danach, bis man irgendwie so das Ding gefunden hat.
Ja. Ja. Sehr gut. Das heißt, ihr seid nicht klassisch irgendwie mit den Schallplatten unterwegs und schnibbelt euch dort die Sachen raus, sondern es ist digital und Live-Instrumente einspielen. So stelle ich mir das vor.
Unser Shit, den wir machen? Ja, ist alles organic. Also wenn du dich auch umguckst, wir sind bei mir hier gerade im Studio, das ist alles voller Trommeln und Mikrofone. Wir nehmen noch allen Kram selbst auf. So.
Ja. Auch vorher, also bevor wir das Studio hatten, waren wir auch viel draußen unterwegs, haben, keine Ahnung, die verrücktsten Shit gemacht, so im Wald rumgeschrien und irgendwelche Spaziergänge haben komisch geguckt.
Ja, oder aber auf dem Schrottplatz mit dem Mobile Recorder dann irgendwelche Scheiben einschlagen oder irgendwelche Metallstangen aufeinander klopfen oder sonst was. Überall gibt es Sound. Und das haben wir uns so ein bisschen so als unseren Aufhänger genommen, verschiedene Plätze zu besuchen, verschiedene Klangquellen irgendwie zu samplen, aber natürlich in unserem Trap-Umfeld zu bleiben.
Mhm. Ja. Sehr cool.
Und wir müssen gerade mal das Wasser, Bro.
Ja, klar. Wir befinden uns gerade in eurem Studio. Yes, kannst du da ein, zwei Sätze dazu sagen?
Ja, das Studio ist relativ neu, das ist jetzt 6 Monate alt. Ganz coole Opportunity. Hier ist jetzt so ein bisschen, hat man die Möglichkeit, sich jetzt mal noch mehr treiben zu lassen, weißt du, hier mit Instrumenten, mit Mikrofonierung, allein was jetzt hier halt möglich ist. Ja, und natürlich Equipment, das Setup oben. Ist natürlich jetzt irgendwie nochmal ein bisschen geiler als jetzt die ganze Zeit, haben wir halt, wo halt ein Platz war, auf dem Sofa, im Bedroom, im Airplane, wo halt, wir waren halt
in der Küche.
In der Küche, immer unterwegs. Und jetzt ist es mal cool, ein Headquarter zu haben, wo man mal ein Fest von arbeiten kann. Ja.
Ja, das sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus, wie ein Raumschiff mit all den LED-Lichtern und whatsoever. Ja. Hier wird aber nicht recorded, oder?
Doch, ja. Also du hast auch oben hier die Trommeln, hier haben wir verschiedene Mikrofonierungen gerade, hier nehmen wir die Drums auf.
Also Instrumente, ja, aber keine Musiker.
Doch, in dem Sinne schon, klar, du hast hier oben, kannst du auch Vocals aufnehmen, ja.
Okay.
Ja. Also ist alles da von Gitarre, Bass, Vocals, alles was du aufnehmen willst, kannst du hier machen.
Sehr cool.
Ist halt keine klassische Booth oder sowas, wie man es kennt, so eine Gesangskabine, sondern halt der gesamte Bereich.
Jetzt wird der LED mit dem Handy ferngesteuert angemacht.
Yes. Ich hatte letztens auch einen Kollegen hier, Shoutout Leon. Leon Thiepold, krasser Gitarrist und Produzent.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße, war am Freitag da, haben hier rumgejammt. Der meinte auch so, es hat nicht diesen traditional Studio-Vibe, sondern es hat mehr den Wohnzimmer-Vibe, wo du chillen willst. Ja. Verstehst du, was ich meine?
Super gemütlich.
Wo du einfach nur hängst und gerne auch mal, was weiß ich, hier einfach nur mal abchillst und dann wieder zur Kreativität, zur Musik zurückkommst. Und manchmal mag ich es nicht so, wenn du in Studios, die zu steril sind.
Es ist halt so keine Trennung zwischen Lounge-Bereich und Studio-Bereich sozusagen, wie es in anderen Studios, sondern so fühlt sich das ganze Studio irgendwie wie die Lounge an sozusagen.
Genau. Ja, ich habe mich auch direkt eingeladen gefühlt, meinen Schuh aus.
Ja, nice. Auf jeden Fall, das ist auch gut.
Cool. Unser erster Berührungspunkt war damals für ein Run FFM Interview. Voll. Und mich hat fasziniert, wie ihr das in ein Marketingpaket geschnürt habt, wenn man es so nennen darf. Also ihr tragt einen Arbeitstitel, der sich da Producers on the Run nennt, und da ist das Motto, dass ihr quasi, angenommen, in den Dschungel geht oder in die Wüste mit dem Field Recorder, den ich hier übrigens auch benutze, um den Podcast aufzuzeichnen. Yes. Vielen lieben Dank dafür. Und dann habt ihr quasi die Reiseleidenschaft mit eurer Musikleidenschaft verbunden. Yes, und sir. Das finde ich echt eine super Sache. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Und wir haben halt einfach geguckt, okay, was hat der Spot, wo wir gerade sind, entweder an Kultur, musikalischer Kultur oder an Rohelementen, die du als Sound samplen kannst, was jetzt special. Und jetzt zum Beispiel im Dezember, also Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, war ich in Namibia unterwegs und habe halt da halt viel rumgetravelt und researched und geguckt, was halt da an Sounds halt geht. Und ich denke, das ist halt das Coole dieser Reihe, dass wir uns eine Stadt, ein Gebiet, ein Land irgendwie vornehmen und gucken, was gibt es da zu erkunden, zu traveln und wie klingt der Spot und wie können wir das wieder benutzen und in unseren musikalischen Kontext einbauen.
Cool. Also ich würde auch sagen, so der, also Jules hatte vorher schon so diese Reiseleidenschaft auf jeden Fall, auch bevor wir das ganze Sounddesign-Ding gestartet haben. Und hat so diesen Vibe so ein bisschen auch mitgebracht. Also du hast ja vorher, wo ich in Berlin noch war, hast du schon ein halbes Jahr, glaube ich, in Südafrika gelebt.
Sogar. Ja, genau. Ja.
Und da so kam ein bisschen, so war der Vibe von Anfang an da, irgendwie dieser Travel-Vibe. Und dann kam es auch relativ schnell. Ich war vorher irgendwie, also zu dieser Studienzeit noch vorher gar nicht so viel unterwegs, also gar nicht irgendwie groß Deutschland verlassen. Aber durch die Musik kam dann halt sehr schnell, wir haben dann einen Trip zusammen geplant und waren dann einmal in den USA und dann dadurch hat sich halt super viel ergeben, Kontakte und alles drum und dran. Und dann war es irgendwie auch halt ein Punkt, okay, wie jetzt sind wir eh unterwegs, wie kann man diesen Vibe vielleicht auch in unsere Produkte reinbringen, so dass die Leute halt das... ja, so ein bisschen mitfühlen können.
Ja.
Wie wirkt sich das aus, das Reisen, auf eure Arbeitsweise in der Produktion? Weil ich stelle mir vor, dass das ein ganz anderer Arbeitskontext ist, dass man dort mit ganz anderen Leuten in Kontakt kommt und dass ihr dadurch sicherlich einen Blick über den Tellerrand bekommt, den vielen Personen nicht möglich ist.
Also wir haben es oft gemerkt, so, es geht viel um Essentials, ja, also dass wir, wenn wir unterwegs waren und irgendwie du hast nicht alle deine Festplatten dabei und immer mit dem Laptop und so, da ging es irgendwie drum, also das hat sich vielleicht in der Hinsicht auf unsere Kids ausgewirkt, dass wir dann halt immer versucht haben, einen geilen Querschnitt von geilen Sounds zu geben, wo du eigentlich safe, wenn du dieses Pack hast, kannst du da draußen einen fetten Beat bauen, so.
Ja.
Und das denke ich mal, weil wir oft in verschiedenen Studios waren und eben schnell Sachen machen mussten, konnten wir irgendwie so für uns rausfinden, was sind so die wichtigsten Tools und Sounds, was man braucht. Wir haben ja auch Plugins, also nicht nur Sounds, sondern eben machen auch unsere eigenen Plugins. Und das kam alles so ein bisschen mit der Erfahrung, die wir auf den Trips gesammelt haben, würde ich sagen.
Ja, und es ist so ein bisschen immer die Sachen, die du am wenigsten erwartest, sondern wir sind dann los, sagen, geil, wir gehen auf eine Production für ein Sample Pack, für ein Drumkit. In der Zeit sind wir in L.A. und haben zig Studio-Sessions, wo wir im Background sitzen und überst schnell die Drumlines irgendwie fetzen und merken dabei, während wir die ganze Zeit Studioarbeit machen, wir werden irgendwie im Drum-Programming einfach super fit und schnell. Eigentlich was du gar nicht geplant hast, aber es passiert einfach, weil du die ganze Zeit machst. Ja. Ich denke, das ist sowas. Du kannst gewisse Sachen planen, aber manches passiert auch einfach, während du die Reise beschreitest.
Sehr geil. Könnt ihr mir kurz helfen und kurz erläutern, was der Unterschied zwischen Drumkits, Instrumentals, Sample Packs und Plugins ist? Das sind so die Produktkategorien, die ich auf der Homepage gefunden habe.
Plugins sind im Endeffekt die Tools, die du halt in deiner DAW, also in deiner Musiksoftware einbinden kannst. Das sind sozusagen Effekte, was so viel heißt wie irgendwie Distortion oder ein Filter oder also... Sagt jetzt vielleicht dem Laien nicht so direkt was, aber das sind so die gängige Tools, mit denen man arbeiten kann, die wir eben so designt haben, wie wir sie gerne hätten, also einfach zu bedienen und so weiter. Drumkits sind im Endeffekt reine Schlagzeugsounds, die du halt in deiner Beatproduktion oder in deiner Musikproduktion benutzen kannst. Und Sample Kits oder Sample Packs sind im Prinzip musikalisches Material, woraus wiederum andere Produzenten Beats machen können. Also kurze Musikstücke ohne Schlagzeug, die man dann eben weiterverarbeiten kann. Ja.
Und Instruments?
Instruments sind wiederum wie soll ich das
beschreiben? Spielbare Instrumente, die du auch mit einem Sampler abfeuern kannst. Ja.
Genau. Geht auch mehr in die Richtung Plugins oder ist im Prinzip die Mitte zwischen Plugins und...
Also Instrument in dem Sinne als Software-Instrument. Es kann dann auch mal ein Klavier sein, es kann andere Klänge sein. Ja.
Mhm. Genau, ist auf jeden Fall spielbar auf dem Keyboard sozusagen. Das ist der Gedanke dahin.
Also wir erschaffen sozusagen Tools für Musikmacher. Ja? Ob du jetzt einen Beat machen willst, du deine Stimme verzerren möchtest, also wir haben alle kleinen Tools, damit du kreativ, musikalisch starten kannst.
Also ich glaube, ihr seid die einzigen Sounddesigner, die ich kenne oder die ich bewusst kenne. Ich kenne viele Producer, Beatmaker, aber wenige Sounddesigner. Und wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr euer Business um das Sounddesign aufgezogen, macht aber auch Beats. Ja, könnt ihr mir helfen, das ein bisschen einzuordnen? Wie schafft ihr es damit, irgendwie euren Lebensunterhalt zu verdienen? Ist da das Beatmaking ein Hauptbaustein? Ist es das Drumkit-Selling? Wie helft mir ein bisschen, das einzuordnen?
Also es, im Endeffekt ist es gar nicht so, sind es gar nicht so zwei verschiedene Paar Schuhe, wie man vielleicht denkt. Das kam auch, also ich habe mich erst Sounddesigner genannt, als ich schon längst bemerkt habe, dass ich schon längst bin. Ja? Also ich hatte nie irgendwie den Plan, Sounddesigner zu werden. Ich glaube, jeder Produzent, der irgendwie eine gewisse Zeit dabei ist, fängt automatisch mit Sounddesign an, weil man eben anfängt, die Töne, die man benutzt, abzuändern oder ein bisschen zu bearbeiten, dass sie besser in den eigenen Kontext passen. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist bei uns passiert und hat sich natürlich, als wir uns darauf fokussiert haben, noch eben unsere Fähigkeiten darin noch verbessert und so weiter. Aber im Endeffekt sind wir Produzenten. Und Sounddesign ist ein Aspekt in diesem Produzentendasein. Da zählen noch so viele Sachen dazu, irgendwie Networking und keine Ahnung, was du noch alles dazu zählen willst. Aber ich würde sagen, Produzent ist die Überschrift und alles Weitere sind dann Untertätigkeiten.
Ja, also ein Skill-Level, so wie Mixing ein Skill-Level ist, wie Arranging ein Skill-Level ist, wie Songwriting oder generell Texten an sich. Das ist ja, muss ja, kämpfst ja an verschiedenen Fronten so, ja.
Genau. Mhm. Und über die Zeit wird es auch immer mehr, also merkt man auch, okay, man kann sich noch auf den Aspekt noch konzentrieren, ja, auf das und man wird sozusagen immer ein kompletterer Produzent, wenn du so willst, ja.
Okay. Aber wenn ich mir die Homepage angucke, dann kann ich mir halt diese Packs runterladen. Da ist jetzt zum Beispiel nicht bucht Jules & Severin als Mixing Engineer oder kauft euch die Beats, sondern es ist ein Shop mit den Kits.
Ganz klar, aber da müssen wir wieder über Market reden und da müssen wir über Kunden reden.
Willst du das?
Weil wenn ich jetzt Sounddesigner bin und Drumkits Sample Packs zur Verfügung stelle, dann habe ich einen ganz anderen Market, als wenn ich Beats zur Verfügung stelle. Dann spreche ich Artists an, dann spreche ich Labels an. Die wollen mir keine Drumkits von mir kaufen. Mhm. Wenn ich Drumkits und Sample Packs verkaufe, dann spreche ich Produzenten und andere Beatmaker an, die wollen keine Beats von mir kaufen. Das heißt, es sind zwei Markets, die du auf jeden Fall auch unterschiedlich darstellen und bedienen solltest. Deswegen haben wir keinerlei Mixing- oder Beat-Anfragen auf der julesjaden.com-Seite, weil das rein Sounddesign ist.
Warum habt ihr euch dann damals dafür entschieden, die Homepage so aufzuziehen und nicht zum Beispiel zu sagen, hey, wir verkaufen unsere Beats?
Das war einfach so, glaube ich, so die Vision, die ich dann einfach so dann hatte. Ich glaube, ich habe da, was war das, 2014, 15 angefangen, kurz nachher kam Sef dann mit ans Board, das hat sich so ergeben, ich hatte einfach Bock da drauf, hab mir gesagt, das ist, wo ich hingehen will. Das hatte sich so entwickelt, auch mit verschiedenen Partnern, mit Distributern, große Industry-Player wie Splice an Land gezogen und dann ist es auch erstmal da, wo du Zeit investieren willst, weil du auch einfach weißt, dass es ein gewisses Return on Investment ist.
Ja, aber es sind unterschiedliche Märkte, wie er gesagt hat, und das ist das Hauptding, glaube ich, dass man da sich viel vielseitiger aufstellt als Produzent auf jeden Fall.
Also ich stelle mir das halt auch so vor, dass man dadurch, dass man so spitz ist, recht tief rein kann in den Markt und sich dadurch dann Connections ergeben, Verbindungen ergeben zu, was weiß ich, anderen Producern oder Studiobesitzern und man dann über diese Schiene die Möglichkeit hat, dann eventuell auch mal ein Beat zu platzieren.
Das sicherlich auch, also das kam jetzt auch schon so vor, dass jetzt andere größere Produzenten aus den Staaten sich an unseren Sounds bedienen und das natürlich dann auch feiern und kundig machen und dann hast du halt so ein Symbolic One oder ein Cardiac, die dann halt irgendwie sagen, yo, die zwei Jungs machen krasse Sounds, ist natürlich dann auch schon cool, ja.
Nice. Ja, um beim Name-Dropping zu bleiben, ich sehe manchmal in euren Stories, dass es dann heißt, irgendwie Drumkit gespottet bei Six Leg oder Black auf dem Album.
Und ja, Shoutout Cardi Heck und Business Boy, die haben den Beat produziert, die haben die Sounds benutzt, ja.
Ah, weil ich habe mich nämlich gefragt, wie trackt man das? Hört man dann die Songs und denkt so, das ist meine Kick oder sind das dann andere Trails?
Ich glaube, in dem Fall hat nicht der Cardi dir sogar gesagt, dass er die Snare irgendwie benutzt hat oder irgendwas. Ja. Oder der Business Boy, glaube ich. Aber sonst, man ist ja auch als Produzent, hat man ja ein offenes Ohr. Man hört eigentlich jeden neuen Song, so, der rauskommt und zumindest in unserem Genre. Yeah. Und da haben wir auch viel so schon gespottet. Und ich habe, also ganz ehrlich, ich habe schon so viel random beim YouTube-Gucken gespottet. Irgendwelche Loops oder irgendwas, was dann wirklich ja, in irgendwelchen Dokus oder in irgendwelchen Sachen benutzt wurde. Ja. Also, oder auch von irgendwelchen YouTubern einfach. Also,
ja. Ich meine, es kommt natürlich auch auf den Grad der Kreativität an und auf die Unterschiede, wie der Sound klingt. Wenn du jetzt von der Generic 808 Snare an, ausgehst, dann die höre ich jetzt nicht raus. Mhm. Aber klar, wenn du jetzt, das war jetzt so ein Heavy Rim mit so einem riesen Reverb, so, das hat man schon rausgehört. Mhm. Ja. Und dann weißt du halt, ja, okay, cool, das ist so.
Ja, oder bei Vocal Sounds.
Ja, bei Vocal auch, Sounds oder so.
Ja. Könnt ihr da noch so ein paar Ami-Names droppen, wo ein paar Kids von euch ein paar Sounds.
Wir haben gerade gemerkt, oben, als wir kurz eine geraucht haben, war es so, wir sind irgendwie beide voll schlecht im Name-Dropping. So. Also es ist vielleicht auch kontraproduktiv, aber irgendwie ist es, ich weiß nicht.
Also ich habe noch The Weeknd und Kid Ink hier draufstehen.
Ja, also
das war,
wo unsere Sounds benutzt wurden, ja.
Genau. Ja. Ja. Also da haben wir jetzt selber mit den Produktionen nichts zu tun gehabt, aber
ja. Ja, das ist schon, also ich finde es schon krass, und wenn man das irgendjemandem auf den, gegen die Stirn wirft, so, ey, hier die zwei Frankfurter Buben, die haben so ein paar Snares auf The Weeknd Produktion, dann denkt man sich schon so, okay, scheint ja doch irgendwie möglich zu sein, oder es scheint ja doch gar nicht so weit weg zu sein.
Mir geht es jetzt weniger um die Placements oder jetzt so ein Name-Dropping. Ich meine, ich finde es einfach nur, der Gedanke dahinter ist cool. Das ist die Producer-Community. Verstehst du, was ich meine? Das ist doch einfach auch ein großer Bedarf an qualitativen Sounds und Kreativität da ist, ja. Und dass man auch so, sag ich mal, seinen Beitrag zu dieser Community zollen kann, ja.
Ja, nice. Mich würde interessieren, wie sich eure Perspektive auf Frankfurt als Musical Melting Pot verändert hat, dadurch, dass ihr auch so oft raus wart aus der Bubble. Weil ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, ich habe ein halbes Jahr in Holland gewohnt, dass ich die Stadt dann ganz anders wahrgenommen habe. Wie hat sich da eure Perspektive verändert, oder hat sie sich vielleicht gar nicht verändert?
Also für mich war Frankfurt schon immer irgendwie eine Hip-Hop-Stadt, safe, also so, und ich kann mich früher überhaupt nicht beklagen, also ich war mit 12 irgendwie, war ich im Shoutout an der Stelle, falls du das hörst, Alex vom Fresh Beats damals.
Grüße Alex!
Das war der geilste Plattenladen damals, und da irgendwie mit 12 rumgehangen und direkt irgendwie US-Importe bekommen. Und
dann, hier in der Innenstadt in Frankfurt, oder?
Genau, und da waren dann auch so renommierte DJs wie DJ Kitsune, und irgendwie der dann mir schnell erklärt, wie er seine Backspins macht und so. Also so Input war schon immer da, und Konzerte und große Artists und so weiter. Aber was hat, also es hat sich eher zum Positiven noch verbessert, würde ich sagen. Also dass es noch mehr geworden ist, vielleicht noch ein bisschen alternativer, dass nicht nur auf Street Rap der Fokus liegt, sondern eben auch, hat man, finde ich, beim Blend Festival gut gesehen, dass da eben auch ein größerer, ohne jetzt irgendwie eins besser oder schlechter zu heißen, aber so, ist auf jeden Fall cool, die Spannweite zu sehen mittlerweile, ja.
Ja, und allgemein ist halt, immer wenn du reist und travelst und wenn du zurückkommst, weißt du immer, wie schön es daheim ist, ne?
Ja. Das ist also, ja. Was macht es für dich so schön?
Bitte?
Was macht es für dich so schön?
Ach, einfach so, ich meine.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin zurückgekommen aus Holland und ich habe einen Döner gegessen, und das war so eine Erleuchtung, weil die haben da kein geiles Essen, und ich laufe so über eine Mainbrücke drüber, sehe die Skyline, die ich davor halt jeden Tag gesehen habe, und dann scheißt du da halt drauf, es ist so Standard, interessiert dich nicht mehr. Also so Kleinigkeiten.
Nee, da bin ich dann schon ein bisschen tatsächlich. Ja, da bin ich schon ein bisschen traditioneller, dann feiere ich dann so ein Schnitzel mit grüner Soße.
Oh ja.
Ein 12er Wembel in Holzer oder so, weißt du? Ich meine, das ist halt L.A. finden wir beide jetzt schon sehr chillig, ja, Hollywood und so, da gammeln wir halt rum und kennen halt auch unsere Spots und können da auch gut essen. Mhm. Essen halt die ganze Zeit nur Italian Food. Aber das ist dann halt schon so, wenn du dann halt wieder hier bist, habe ich dann schon Bock auf einen Frankfurter Schnitzel oder so, ja. Das ist halt immer das, was du dann halt da nicht hast, gell.
Ah ja, na klar.
Also was mir oft aufgefallen ist, wenn ich so von irgendwo zurückkam, egal jetzt über die Autobahn oder vom Flughafen oder so, ist so ein bisschen das Überschaubare, das gechillt so. Weißt du, dass du hier nach Frankfurt kommst und irgendwie, egal ob du jetzt in der City bist, du bist ruckzuck vom Mainufer irgendwie in die City gelaufen oder keine Ahnung. Also so, die Stadt lässt sich eigentlich erlaufen, wenn du so willst. Ja. Und das ist halt wenn du irgendwo aus L.A. gerade kommst oder keine Ahnung wo, ist halt genau das Gegenteil. So, da hast du halt diese riesen Cities. Ja. Und das finde ich so chillig, wenn ich heimkomme. Mhm. So, dass ich so,
voll.
Ja. Also im Prinzip, wenn du von der Autobahn auch kommst, hast du so, siehst du die Skyline und hast du das Gefühl, so, du hast so die Stadt im Blick. So, weißt du, ist zwar natürlich nur der Kern, aber du weißt, was ich meine. So, das ist so ein bisschen überschaubar.
In Amiland ist jede Uberfahrt mindestens 30 Minuten.
Ja, krass. Ja. Ich denke, das ist voll der Benefit auch für die Szene in Frankfurt, dass die Kommunikations- und die tatsächlichen Luftwege so kurz sind.
Mhm.
Deswegen finde ich das umso faszinierender, dass die Vernetzung meiner Meinung nach noch nicht so stark stattfindet, wie sie eigentlich sein könnte. Aber ihr seid da ja auch recht offen. Ihr habt zum Beispiel mit Oyo, Shoutout Oyo,
ja.
Mal
Uli, was geht?
Ein Hoodie gemacht.
Yes, sir.
Ja, Mann.
Wie kam es dazu?
Eigentlich schon immer so auch offen und interessiert für Klamotten gewesen und natürlich auch auf unseren Reisen viel Inspiration gesammelt und dann hatten wir auch einfach geile Logos und sowas und wollten es irgendwie mal mit so einem Projekt mal checken. Wir hatten auch eigene Shirts und eigene Merch vor schon, aber wollten mal so ein bisschen mal ein qualitativeres Ding machen und haben uns da mit Oyo und den Jungs von Evoke kurz geschlossen und haben da eben das Projekt auf die Beine gestellt, ja. Kam auch cool an.
Ja, voll.
War das so ein Marketing-Try-Ding oder fürs
Galerie? Ey, for the love of it. So, wir hatten Bock, mal Hoodies zu machen und wir haben auch, ich weiß nicht, es waren 50 oder 100 Stück, es war wirklich nicht viel. So, aber
50, ja.
Aber die Dinger waren geil, so, weißt du, das war auch heute so, die Leute, die da noch einen haben, so, die feiern es.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Den Inko geil, der sieht auch geil aus.
Und auch einige Artists haben den gerockt oder auch einige Produzenten irgendwie dann auf Insta im Fitnessstudio oder im Studio gerockt. So. Das war dann halt auch ein cooles, ja, so ein cooles Ding, so, weißt du? Ja.
Nice. Also ich finde, das ist exemplarisch dafür, dass ihr recht vielseitig unterwegs seid und auch gerne Sachen ausprobiert. Also ich habe mich nochmal durch den YouTube-Channel gedickt und dann findet man irgendwie How-Tos von euch, man findet Tutorials, Making-Offs, Beat-Contests.
Mhm.
Also was ist der Hintergrund von diesen verschiedenen Formaten?
Am Ende des Tages ist es auch einfach viel Trial and Error. Du musst auch einfach mal Shit probieren. Manches kommt an, manches kommt nicht an. Du fragst dann natürlich auch deine Audience, die immer größer wird. Was würde euch interessieren? Das lässt man natürlich ein bisschen mit einfließen. Aber im Endeffekt auch einfach sieht man, wo wir uns auch von inspirieren lassen. Ja, zum Beispiel jetzt viel Fashion. Influence kommt auch von Seth, so. Da bin ich ihm auch sehr dankbar. Auf den ganzen Miami LA Trips. Haben uns natürlich dann auch immer schön inspirieren lassen und ja, dann geht man halt in LA zu Stamped oder in Amsterdam zu Daily Paper und so, da gibt es schon so ein paar Dinger, die wir auch diggen und dann fließt es natürlich auch wieder irgendwo in unsere Kreativität ein.
Ja.
Sehr geil. Ich habe mir noch ein paar Namen von deutschen Künstlern aufgeschrieben. Ich schmeiße jetzt einfach mal so in den Raum und mal gucken, was passiert. Instinct, Buxi, Peter Manns, Aye, also der hat so auf 385i ein Video, Arabi, der jetzt bei Boss Music gesigned ist, Fahrt, Oleg Sesh.
Da muss ich an selber geben.
Was geht da ab? Das sind ja schon ein paar Hausnummern hier in Deutschrap-Hausen.
Also viel, das war natürlich so vieles noch aus der Zeit, auch vor dem Sounddesign, wo ich einfach nur Beatmaker war und natürlich auch hier probiert habe, im Deutschrap so ein bisschen Fuß zu fassen. Einige Projekte davon sind aber auch noch aktuell. Zum Beispiel Baxi ist ein guter Freund, Instinct ist ein guter Freund. Diese Projekte laufen auch schon länger so und das sind einfach freundschaftliche Geschichten. Arabi genauso ist auch ein langjähriger Kumpel mittlerweile, der bei Boss Music eben jetzt kürzlich gesigned wurde. Und das zu der Seite, aber die anderen Sachen, ja, das sind Placements gewesen. Wir haben auch zusammen dann damals für Du Maroc Geschichten produziert oder verschiedene Künstler, aber hat sich dann mehr eben in diese Sounddesign-Richtung und auch mehr Richtung USA entwickelt sozusagen.
Okay,
ja.
Das heißt, da habt ihr jetzt eher nicht den Fokus drauf, da in Richtung Deutschrap weiter Beats zu platzieren?
Nee, also nicht das eine heißt nicht, also dass es das andere ausschließt sozusagen. Es ist einfach, es hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, von einigen Situationen so ein bisschen enttäuscht, wie es halt läuft oder dass halt in in Deutschrap irgendwie Beats nicht so krass geschätzt werden wie anderswo. Mhm. Und dementsprechend hat sich halt der Fokus so ein bisschen verschoben. Aber also trotzdem, nach wie vor sind wir, glaube ich, wenn es ein geiler Artist ist und der cool ist, so, dann sind wir da nach wie vor offen. So. Ja.
Nice. Ja. Wie unterscheidet sich da die Arbeitsweise zwischen den Amis und den Deutschen, wenn man das jetzt so ganz plump auseinanderklabustern möchte?
Es ist auf jeden Fall, also ohne da jetzt deutsche Artists in den Schatten zu stellen, und da gibt es auch wirklich viele sehr, sehr professionelle Leute, aber es ist auf jeden Fall, das allgemeine Professionalitätslevel ist irgendwie gefühlt höher von jedem, also von jedem Glied in der Kette irgendwie, vom Engineer über den Produzenten bis zum Artist eben so. Jeder gibt halt da 100-150% so gefühlt. Aber das ist natürlich auch ein Vibe, der sich mehr und mehr auf Deutschland abfärbt und auch, dass die Leute hier produktiver und auch vom Sound besser werden, so safe.
Ja. Was bedeutet in dem Kontext professionell für dich?
Dass jeder so on top of his game ist, so, ja. Ja. Allein was das Engineer-Level in den Staaten angeht, so. Big Shoutouts Zach Steele, ja, einer der krassesten Engineers aus L.A. Wenn du dem mal über die Schulter guckst, wie schnell der ist und wie er direkt checkt, was der Artist will und eigentlich schon zwei Steps ahead ist. Und ja, alles, was halt sauber editieren und halt, was halt Engineersarbeiten sind, die der halt einfach so macht, während du eigentlich gerade mal kurz weggeguckt hast und dir einen Kaffee gezogen hat er schon einen Rough Picks gemacht. Und das sind einfach so, er weiß einfach, was ein Engineer alles machen sollte, was er machen kann und wie du eigentlich eine Session damit beflügelst, wenn du einen richtig guten Engineer hast. Ja, ja, das ist, ist sehr underrated leider. Also Engineers sind immer noch sehr, sehr underrated. Kann man nur hoffen, dass es auch ein bisschen mehr Credit an Engineers in Zukunft geht. Mhm. Ist ja auch die ganze Sache mit dem ganzen, wie klingen die Rapper wirklich, wenn sie in der Booth stehen, ist halt wirklich was dran. Ja? Lass mal als Autotune mal außen her, aber einfach auch Effekte, Kompression, das ist ja alles, ja, das sind ja einfach schon wichtige technische Aspekte. Wenn du dann einen gescheiten Engineer hast, macht es natürlich eine Session einfach Spaziergang am Strand. Ne?
Zumal die viele Artists in den USA ja gar nicht mehr irgendwie groß sich vorbereiten, bevor sie in die Booth gehen. Das heißt, die gehen einfach in die Booth, viben, nehmen eine Zeile auf und das heißt, als Engineer, das ist so ein Fulltime, Full-Body-Job sozusagen. Ja, ja. Du musst so mit dem linken Zeh auf Aufnahme drücken, werfen. Rechts einpegelt und so, also diesen crazy.
So, ja.
Und das
ja.
Ist so ein bisschen so, was irgendwie sich auf alle abfärbt. Auch so Produzenten, weißt du, die gehen dann ins Studio und machen dann irgendwie 6 Beats oder so, wo vielleicht hier, nein, hier werden auch 6 Beats gemacht, ich will nicht so haten, aber du verstehst, was ich meine. Das ist einfach, jeder nimmt seinen, auch wenn es noch so ein kleiner Teil ist, super serious, so, weißt du?
Ja, das sind die ersten im Studio und die letzten, die gehen, das ist halt einfach so, ja.
Ja.
Ich habe auf dem Amsterdam Dance Event London on a Track gesehen und der hat dann live auf der Bühne innerhalb von 10 Minuten so ein Young Thug Beat zusammengebastelt. Okay. Das war beeindruckend und dann hat er erzählt, dass er auf dem Hinflug 6 Beats gebaut hat, die alle irgendwie übelste Banger sind und der hat nur 3 Stunden geschlafen und danach geht's wieder weiter. Der ist da reingelaufen wie ein Kronleuchter, Alter. Der ist so krass aufgefallen, überall Bling, so komische Slippers an. Der hat sich richtig gefühlt, Alter. Der hat sich richtig gefühlt.
Ja, aber das ist halt so, da, die gehen halt richtig auf in dem Ding, so, weißt du? Ja. Und das ist auf jeden Fall inspirierend und auch motivierend. So.
Finde ich auch, ich finde es auch inspirierend. Ja. Auf jeden Fall. Bisschen motivierender Flex kann auch mal sein.
Ja, Flex!
Ja, ja, voll.
Ja. Geil. Also das heißt, dort ist das Qualitätslevel oder die Professionalität, mit der die Leute an die Sache rangehen, nochmal eine andere
Selbstverständnis. Verglichen halt mit den Erfahrungen, die ich bisher hier gesammelt habe. So. Also das kann, man kann ja immer nur für Erfahrungen sprechen.
Ja. Ja, auch vielleicht mal so ein bisschen anderen Blickwinkel auf Arbeitsweisen. Fand ich auch ganz lustig. Dann wird er erstmal so, wenn du schon ein Beat von 3 Minuten hast oder so, der wird dann erstmal auf die dreifache Länge kopiert. Ja, und dann geht er erstmal in die Booth und es werden nur Melodien gesungen. Ganz viele Melodien gesungen. Später choppt man dann, oh, das wäre cool für eine Verse, oh, das wäre cool für einen Pre-Chorus. Das könnte die Hook sein. Und dann hast du nur so ein zusammengemummeltes Gerüst, aber das ist dann deine Main Voice. Und darauf werden dann Vocals geschrieben.
Ja. Nice.
Oder auch eine Arbeitsweise, die ich hier aus Deutschland nicht kannte, zum Beispiel, dass man halt Samples baut, also quasi Melodien, ja, so Ideen halt rüber schickt, der Arzt nimmt direkt drauf auf, schickt die Idee rüber und man baut quasi dann erst den richtigen Track draus und hat richtig, kann quasi irgendwie, also es war eine super geile Erfahrung, so zu produzieren, weil man halt irgendwie einen geilen, also es ist ein ganz anderer Ansatz, als es halt sonst immer passiert, dass man zuerst den Beat macht und dann nimmt jemand drauf auf.
So. Zu Vocals produzieren gibt dir einfach noch viel mehr Informationen, irgendwie so, ja, wie der Song schon klingen kann und manchmal überproduziert man ja und macht viel zu viel rein und du merkst dann, wenn die Vocals da schon sitzen, es reicht dieses eine Rhodes und der zugefilterte Bass oder so, weißt du, was ich meine, so Kleinigkeiten nur und du hast eine ganz andere Dynamik, wie du einen Song aufbaust und wieder abklingen lässt. Ich denke, das ist schon ganz cool.
Krass. Wir haben uns am Samstag nach dem Anderson Park Konzert noch gesehen.
Word, ja, Mann.
Und da sollte ich dich erinnern, dass du noch ein paar Zeilen zu deinen Zeiten in den Ambivalenz-Studios da lässt. Was? Lass mich eintauchen in die Materie, weil ihr seid nicht nur.
Ich weiß gar nicht, worauf ich da hinaus wollte.
So, um euch besser greifen zu können. Also ja, ihr seid zwar im Raumschiff in Richtung Amiland unterwegs, aber ihr habt halt auch eure Trails in Frankfurt hinterlassen.
Ich glaube, was ich damit sagen wollte, ist, dass wir, glaube ich, alle erstmal eine Runde weg waren. Wir waren in Berlin, ich war noch in Südafrika und es war so das erste Mal, dass wir alle wieder zurückkamen nach Frankfurt und es war so unser gemeinsamer Zusammenkunft sozusagen. Da war zum Beispiel noch der Uli da am Start, der mittlerweile Oyo hat. War der Leon, der jetzt am Freitag da war, krasser Gitarrist, der war da am Start. Da waren die Bounce Brothers noch oben drüber. Ich glaube, die sind immer noch da. Und das waren halt irgendwie, der Severin kam vorbei.
Die Jungs von der Optimus Prime, Patrick.
Ja, genau, die waren auch noch am Start. Oben. Das war wieder so eine Art, so ein Sammelpunkt, so, wo so ein paar gleichdenkende Leute zusammenkamen. So.
Ja, bei den Logic Studios da in der Nähe von Offenbach, ne?
Ja.
Weil ich kenne den Gebäudekomplex auch. Freunde von mir, der Carlo Basera und der Giuliani, die haben da auch ein Studio. Wie gesagt, die Ambivalenz Studios, wo Snap damals recorded wurde, wenn ich das richtig im Auge habe. Und das finde ich ganz geil, dass da irgendwie auch so ein Kreativ-Hub irgendwie war. Und ja, je tiefer ich mich irgendwie reinarbeite in die Szene, desto mehr merke ich so, die kennen sich ja alle doch, das ist ja doch alles irgendwie vernetzt. Man ist sich da vorher schon mal über die Füße gelaufen.
Ja,
aber das bleibt bei so einer kleinen Stadt, sage ich mal, in Anführungszeichen nicht aus, so dass man sich irgendwie früher oder später mal trifft. So.
Ja, das ist auf jeden Fall eine nice Sache, finde ich.
Auf jeden Fall, ja.
Dann hat man immer schon mal irgendwie eine Beziehung aufgebaut, eventuell, auf die man zurückgreifen kann. Alle machen ihren eigenen Scheiß, entwickeln sich persönlich weiter und dann kann man vielleicht, sagen wir, 5 Jahre später, 10 Jahre später wieder zusammenkommen. Alle sind auf einem neuen Level.
Ja, genau.
Und dann Level Up.
Ja. So sieht's aus, ja.
Hinter uns ist eine, wie nennt man das, ein Whiteboard.
Ein Whiteboard, yes sir.
Ein Whiteboard.
No spoiling.
Ein paar strategischen Überlegungen, ein paar strategischen Plänen. Und was würdet ihr jungen Producern oder jungen Sounddesignern empfehlen zu machen, wenn sie sich gerne auch selbstständig machen wollen würden, weil ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ihr davon leben könnt. Das habt ihr auf jeden Fall gesagt in dem Drumshop, wo wir zusammen waren und Content produziert haben. Genau, von daher ist es auf jeden Fall etwas, was ich sehr interessant finde, wie ihr euch da hingearbeitet habt und was ihr da für Tipps geben könnt eventuell.
Boah, ich würde sagen, das allererste ist mehr so ein Mindset-Ding. Ich denke, das allererste ist die Vision, die Vision und wirklich, dass du als allererstes an dich glaubst, weil es wird niemand an dich glauben. Ich denke, das ist schon mal Schritt Nummer 1, das ist ein Mindset-Ding. Das zweite ist immer, always work on your craft, jeden scheiß Tag was machen. Es gibt keine Ausreden, nur weil du einen geilen Beat gemacht hast, warum du dir den nächsten Tag frei nehmen solltest. Probier dich immer zu toppen und bleib halt immer dran. Das ist, denke ich, das Wichtigste, was, ja, glaube ich, sehr unterschätzt wird, weil es gibt einfach zu viele Gebiete, auf denen du einfach nur Killer werden musst. Ist einfach so. Da gehört Sounddesign dazu, da gehört Drumprogramming dazu, da gehört normale Musikalität wie Chords finden, ein bisschen Musiktheorie, da gehört Mixing dazu, ist Songwriting. Es sind so viele Gebiete und die gilt es erstmal überhaupt zu erkundschaften und dann zu mastern. Also Es gibt viele, viele Stunden im Studio zu sitzen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Ja. Und das Zweite ist, wenn wir jetzt mal auf Connecten oder Social Media schauen, dann ist auf jeden Fall Constant Content, also einfach die ganze Zeit dabei bleiben. Ja. Und dann halt einfach dicken und gucken, wer dir gefällt, auch gucken, wer vielleicht auch, mit denen du was zusammen aufbauen kannst oder so, ja. Und Leute einfach wirklich anschreiben und sagen, ich habe was, was dir auf jeden Fall einen Mehrwert bringen würde. Weil was ich nichts mehr hasse, ist einfach nur, yo, Collab. So, mhm. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer du bist, was du machst. Was bringst du mir denn jetzt? So, ist so, ja. Ich hab genug Arbeit zu tun, mein Schedule ist voll bis Ende des Jahres. So, wieso soll ich jetzt mit dir zusammenarbeiten? Und wenn du mir einfach sagst, pass auf, das und das sieht an, ich habe hier ein paar Sachen, hör dir das mal an, ich könnte dir so oder so unter die Arme greifen, bin ich schon hüllhöriger.
Ja,
finde ich interessant, ja. Und das Zweite ist halt, erwarte halt einfach nichts. Denk nicht immer, dass du gleich mit 1000 Euro aus der Session rausgehen kannst.
Mhm.
Ja, da gehört viel, viel Lehrgeld dazu, das du erstmal bringen musst. Und wenn du dazu nicht bereit bist, ist das Musikbusiness das falsche Business für dich. Und das ist ganz klar, ja.
Ich denke so, auf jeden Fall auch Selbstkritik, dass man, ja, auch wenn man mal einen geilen Beat gebaut hat oder so, sich trotzdem selber nicht zu krass feiert, so dass man eben sich selber das Potenzial lässt, stetig weiterzuwachsen. So. Also,
voll.
Es klingt vielleicht dumm so, aber es ist bei mir bis heute noch so, dass ich nicht alles feiere, was ich mache, bei Gott nicht so, sondern auch viel nicht feiere und dann aber trotzdem irgendwie da durchgehe und es gehört halt dazu, aber ich glaube, das ist, was es interessant hält, dass man halt ständig. Dann hörst du wieder ein Beat von irgendjemand anderen und dann denkst du, fuck, was hat der gemacht? Aber das,
ich verkaufe mein Equipment, ich kann
aber genau das ist das Ding so. Und das finde ich, natürlich darf man sich nicht selber zu krass immer runterreden und sowas so, aber das ist, glaube ich, ein gesünderer Mindstate als eben viele, kriegen ja auch viele Anfragen so bei Instagram und sonst was. Und die Leute sind immer zu schnell, denken die sind ready und zu schnell. Also ich war, wo wir rausgekommen sind, da waren wir schon mehr als ready eigentlich. So, wir haben eher zu lang gewartet, so, weißt du? Und also das soll man natürlich auch nicht machen, aber trotzdem, sich nicht zu früh zu ready fühlen. So. Ja.
Ja, und wenn ich da kurz einhaken kann, so, dieses auch, lass vielleicht die anderen eher A&R sein und deine Arbeit bewerten, wenn es jetzt an Beat Placement oder Picken geht. Habe ich zum Beispiel auch mal gehört, wenn du in der Session bist und dir unsicher bist, spiel den Beat, den du am wacksten findest, als allererstes. Das ist das, wo dann die Leute am meisten sagen, oh shit, was geht da? Ja, wo du denkst so, oh, keine Ahnung, der ist irgendwie wack. Weißt du, was ich meine? Also, ich denke, das ist auch so, wir überanalysieren und wollen anpassen, bevor wir überhaupt erstmal den Vibe rauslassen, mal zwei Nächte drüber schlafen und uns das dann nochmal anhören. Und dann kannst du immer noch analysieren und sagen, es war scheiße. Weißt du, was ich meine? Aber es ist auch einfach.
Ja, und selbst dann kann der Track für irgendjemanden der krasseste Track überhaupt sein.
Genau.
So, weißt du? Und das habe ich auch schon gemerkt, wenn ich Beats geschickt habe, so, dass meistens die Beats, die ich noch so reingepackt habe, um das Paket voll zu machen, dass es halt 15 Beats sind oder so, von denen wurde einer gepickt und nicht von einem, wo ich mir safe war, okay, derjenige wird den picken. So. Mhm. Wo ich vielleicht sogar den Artist im Kopf hatte, während ich den Beat produziert habe. Nee, die Beats picken die nicht, weil die haben die eh oder die Songs haben sie schon gemacht, weißt
ja,
du?
Genau.
Die wollen ja was Neues machen, so, weißt du? Deswegen, wie er sagt, die anderen entscheiden lassen. Und das ist auch wichtig, sich Feedback holen. Von Leuten, die man selber respektiert. Nicht irgendwie von der Freundin oder vom besten Freund oder von der Mama oder so. Die werden einem vielleicht im Zweifel, je nachdem, eher sagen, okay, das ist geil. Sondern wirklich von Leuten, die man feiert, wo man die selber musikalisch respektiert, von denen sich Feedback holen. Und das dann auch ernst nehmen. So, wenn der sagt, ey, das ist Schmodder, dann ist es Schmodder. So, weißt du, dann musst du nochmal ran.
Ja, genau.
Nice. Ja. Ich unterhalte mich ja gerade mit zwei Leuten. Das heißt, ihr seid schon ein Team. Stemmt ihr das zu zweit oder gibt es da noch mehr Leute, die ihr dazu holt? Weil ich gucke mir zum Beispiel die Cover an von den ganzen Kids und denke mir so, oh, die sind cool, die sehen ordentlich aus, die sehen amtlich aus. Seid ihr jetzt auch noch Grafikdesigner oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, natürlich sind wir der Kern der ganzen Geschichte, aber man hat natürlich Leute, die einem zuarbeiten. Ja, also da gibt es Grafikdesigner und noch weitere Kreative, die uns dann natürlich unter die Arme greifen. Mhm. Ja. Du hast ein Kernteam und du hast ein erweitertes Team, ja?
Ja. Ihr seid das Kernteam und dann gibt es noch ein erweitertes.
Ja.
Ist es viel Arbeit, die Sachen bei Splice hochzustellen? Weil ich stelle mir das halt sehr vielschichtig vor, was ihr macht. So, die Kernkomponente ist halt das Produzieren, aber was du vorhin auch schon angesprochen hast, Social Media, dann kommt ein Cover dazu und dann kommt Splice dazu, dann kommt das Mails schreiben dazu.
Ja, da kann ich nur an das Whiteboard hinter dir weisen, da steht viel drauf, es wird viel geplant, gerade eine Struktur, ein Schedule ist bei uns nicht mehr wegzudenken, ich denke wie in jedem Business, es gibt Produktionsphasen und das sind Phasen, da haben wir vorhin drüber gelacht, aber ist echt so, da gehe ich nicht ans Telefon, da habe ich keine Steuerberatertermine oder anderen Scheiß, sondern da bin ich hier im Studio und das mache ich einfach jeden Scheißtag, weil ich es einfach feier und ich will auch erstmal in so einen Mood kommen, verstehst du, was ich meine, wo ich hier abschalten kann und genauso gibt es dann aber auch Phasen, wo Grafikdesign-Lounges geplant werden, wo man mit Distributern im Kontakt ist, wie Splice. Splice sind natürlich mit die Größten, aber wir haben natürlich noch andere Partner. Ja, aber es ist vielschichtig, klar. Und irgendwann muss man mal die Steuer machen, das wird laut.
Also für mich besonders hart war so ein bisschen die Transition. Mittlerweile ist so, früher habe ich nur Beats gemacht, ja, ist klar, jeder fängt so an. Aber irgendwie mittlerweile ist die Zeit am Rechner, ich würde fast sagen, so 40-50% ist schon nicht Beats bauen, sondern ist anderer Shit. Irgendwie Office Work oder ja, halt kein. Nicht unbedingt nicht kreativ, aber nicht musikalisch kreativ. Ja,
Administration.
Genau. Und das ist halt einfach Part geworden. Und das ist aber auch, ja, ich weiß nicht, das sollte man sich, glaube ich, auch vor Augen führen, halt, dass es nicht mit einfach nur Musik machen. Klar, wenn du ein Management hast oder so, aber dieses Verhältnis so, heute muss man immer auch so ein bisschen sein eigener Manager sein, habe ich
das Gefühl. Ja, auf jeden Fall.
Man kennt sich ja auch selbst am besten und weiß, was man braucht.
Mhm.
Da kann man sich wahrscheinlich selbst am besten beraten. Ja.
Und was halt cool ist in einer also Zusammenarbeit, gerade jetzt bei uns auch, dass wenn man halt alleine ist man vielleicht mit Deadlines und so, klar, da ist jeder anders und so, aber wenn wir was planen zusammen, dann ist es fest so und dann ist es vielleicht leichter zusammen ein Projekt durchzuziehen als alleine so, weißt du? Also,
ja.
Weil man sich gegenseitig immer irgendwie festlegt halt und festnagelt auch so ein bisschen, wenn man.
Genau. Es ist eher so, dass es uns pusht und motiviert.
Ja.
Ja. Und wir dann nach 2 Wochen mal so zurückgucken und denken so, wow, was ging in 2 Wochen denn bitte ab, ja?
Ich meine, haben wir uns irgendwie so hingepusht, dass wir es doch schaffen, eigentlich jeden Monat ein Release zu haben, ja, also mit den Packs.
Geil. Ja,
zu allem normalen Beats verkaufen und allem drum und dran.
Ja.
Ich bin mit dem Uli dann quasi auch so ein kleines Team, weil er mir bei der Postproduktion hilft und den Podcast dann bei Spotify, bei Soundcloud hochpackt und definitiv dieses Commitment, okay, man macht das zusammen, es kommt jeden ersten Sonntag im Monat.
Ja.
Das ist auf jeden Fall was, wo man den inneren Schweinehund so ein bisschen austricksen kann. Also ich kann das auch nur empfehlen, dass man teamt.
Ja. Ja, aber dann natürlich auch so ein bisschen austesten, wie viel geht, wie viel kann ich planen, wann wird es schon wieder zu viel und wie viel kann ich mir zumuten.
Mhm.
Was ist ein To-Do zu viel für die Woche?
Ja.
Ja. Das gilt es immer auf jeden Fall auszureizen und zu checken und natürlich auch dann im Team zu gucken, wie hat es jetzt funktioniert.
Mhm.
Ja, ich glaube, da sind wir auch gerade so ein bisschen dabei zu gucken, wie viel kann man machen, wie viel Weekly Output kannst du wirklich haben, der qualitativ hochwertig ist, aber wo du auch noch wo du dahinter stehst, aber dich jetzt nicht völlig kaputt machst, so, ja, soll ja auch alles natürlich bleiben. Ja, aber sind wir auf einem guten Weg.
Ja, das ist jetzt die 3. Podcast-Folge und ich habe bewusst gesagt, erstmal einen Monatszyklus, weil halte ich für realistisch, nicht overrushed, aber jetzt habe ich schon mittlerweile das Gefühl, so dass ich es eigentlich gerne 2-wöchentlich machen würde, weil irgendwie der Need da ist und weil ich auch das Gefühl habe, so jetzt schon nach dem 3. Mal habe ich gecheckt, wie viel Aufwand das wirklich bedeutet und dass ich mir eventuell auch 2 zutrauen würde, also einen 2-wöchentlichen Release-Zyklus, aber das
ist ja auch immer so
schön, dieses Learning dabei.
Ja,
genau, aber es ist ja, weißt du, so das erste Mal ist immer das Schwierigste, so, weil da musst du alles vom Scratch machen und da brauchst du ein Artwork und da brauchst du dies und das. Also bei uns, wir brauchen jedes Mal ein neues Artwork, aber zum Beispiel jetzt bei dir im Podcast, so, weißt du, nachdem du dein Jingle und dein Dings hast, hast du schon mal 2 To-Dos
weniger
und musst eben nur noch den Content kreieren, so, also nur noch ein neues Interview, weil eben alles andere schon mehr oder weniger vorbereitet ist. Ja,
absolut. Ja, und es ist ein permanentes Anpassen, ja. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, an das Flipchart, da stand Da war montags immer Toolbox, so Toolbox jetzt am Donnerstag. So. Das ist ja so. Also, man muss halt permanent gucken, wie es einem in den Kram passt. Ja. Ja.
Nice, nice. Was kann man 2019 von euch erwarten, wenn ihr da schon kleine Spoiler-Alerts geben könnt?
Viel, viel, viele, viele Projekte. Wir sind locked in the studio. Gibt eigentlich gerade nichts anderes, außer Kickboxen und im Studio chillen. Ja, wir werden nochmal nach New York. Da werden nochmal ein paar Actions gemacht. Sicherlich auch ein neues, interessantes Sample-Pack. Ansonsten bleiben wir erstmal daheim und schaffen was.
Okay, das heißt konstant Sample Packs, yes, eine New York Reise ist geplant.
Yes, sir.
Ja, wir sind auch mit ein, zwei Newcomer Artists aus L.A. an deren jeweiligen Alben am Mitarbeiten. Da kann man dann zu gegebener Zeit, denke ich mal, dann wahrscheinlich mehr sagen.
Aber yes, sir.
Da kommt auf jeden Fall auch neben allem Sounddesign Output auch musikalischer Output.
Ja.
Und okay, von den üblichen Verdächtigen, die du vorhin vorgelesen hast, natürlich safe auch. Schöne Grüße auch an der Stelle.
Yes, sehr gut.
Der Kurosch hat mir bei Insta noch geschrieben, dass ihr mal Drumkits verlosen seid, sollt. Kann der sich da auf irgendwas freuen? Ist da was geplant?
Also würde ich jedem empfehlen, einfach unseren Instagrams zu folgen und eventuell sich beim Mailing in der Mailliste einzutragen und dann wird man über alle... Es gibt eigentlich, vergeht kein Monat, an dem nicht irgendwas passiert, ja, ob es ein Beat-Contest, ja, oder ein Sale oder...
Irgendein Goodie ist immer am Start.
Sehr gut. Ja, meine Lieben, dann bin ich ja auch durch mit meinen Zetteln. Habt ihr abschließend noch irgendwas, wie euch Leute unbedingt ansprechen sollten? Irgendwas, was ihr gerade sucht? Irgendwas, wo man euch aushelfen kann? Irgendein Need, den ihr kommunizieren wollt?
Nö, ich glaube, also wir sind offen natürlich mit allen Leuten zusammenzuarbeiten. Also wenn irgendwie Künstler sich melden wollen und Beats brauchen, die können uns gerne über die Social-Media-Kanäle anschreiben. Ansonsten checkt mal die Seite ab, julesjaden.com. Checkt YouTube ab, da kommt Steady-Content. Ja, und ansonsten würde ich eigentlich... dir nur viel Erfolg auch mit deinem Podcast wünschen.
Voll, auf jeden Fall.
Beobachte das auf jeden Fall weiter und ist eine geile Bereicherung für Frankfurt.
Finde ich auch, auf jeden Fall.
Danke. Also mein Lieben, ich danke euch für eure Zeit.
Vielen Dank dir
fürs Kommen.
Yes, sir.
Clap. Dankeschön.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciaosen.
Podcast Brudi. Podcast Brudi.
Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat die dritte Folge Podcast Brudi gefallen. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue Folge. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir auf Instagram. Da findet ihr mich unter yoscha069. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, euer Joscha.